Wenn ich schwacher bin als du, bitte ich dich um Frieden, weil das deinen Prinzipien nicht widerspricht. Bin ich aber stärker als du, breche ich deinen Frieden, weil das meinen Prinzipien entspricht. Worte eines frühzeitlichen Philosophen von Harq al-Adda, einem gewissen Louis Veillon, zugeschrieben.
Leto beugte sich aus dem geheimen Siege-Ausgang und schaute auf die Klippenausbuchtung, die sich über ihm auftürmte, soweit ihm das sein begrenzter Blickwinkel erlaubte. Es war bereits später Nachmittag und das auf die Klippen einfallende Sonnenlicht warf lange Schatten. Ein Skelettschmetterling bewegte sich dazwischen. Seine Flügel waren transparent und wirkten, wenn das Licht auf sie fiel, wie aus feinster Seide gefertigt. Das Tier gefiel ihm, stellte er fest. Leto direkt gegenüber lag der Aprikosengarten, in dem sich derzeit einige Kinder aufhielten, die damit beschäftigt waren, das Fallobst aufzusammeln. Hinter dem Garten war der Quanat. Es war ihm und Ghanima gelungen, den Wächtern während des allgemeinen Gewirrs, das eine in den Siege zurückkehrende Gruppe von Arbeitern verursacht hatte, zu entwischen. Es war eine relativ einfache Sache gewesen, sich einen Weg durch die Luftkanäle zu bahnen, die zu den mit Stufen ausgestatteten Geheimausgängen führten. Jetzt brauchten sie sich nur noch zwischen die Kinder zu mischen, den Weg zum Quanat zurückzulegen und in dem Tunnel unterzutauchen. Das taten sie am besten, indem sie neben dem Raubfisch herschwammen, der das Wasser von Sandforellen freihielt. Kein Fremen käme je auf die Idee, dass ein Mensch es wagen würde, das Risiko einzugehen, im Wasser zu versinken. Leto verließ sein Versteck. Die Klippen zu beiden Seiten schienen zuerst zurückzuweichen, dann wurden sie immer höher. Ghanima war direkt hinter ihm. Sie trugen Fruchtkörbe aus Gewürzfaser und darin verhüllte Pakete, die Überlebenssätze, Maulerpistolen, Kreismesser und die neuen Kleider enthielten, die Faradden geschickt hatte. Ghanima folgte ihrem Bruder in den Garten, der voller Kinder war. Destillanzugmasken verbargen ihre Gesichter. Hier würden sie lediglich als zwei Kinder unter vielen gelten. Und dennoch spürte sie deutlich, wie die Spannung ihr zu schaffen machte. Sie hatten einen geschützten Bereich verlassen und dabei einen alten Trick angewandt. Wie einfach doch dieser Schritt gewesen war, der sie einer Gefahr entgehen ließ und automatisch in die nächste hineinführte. Die neuen Kleider, die Faradden geschickt hatte und nun in Netzen verhüllt lagen, dienten einer Sache, die sie beide sofort verstanden hatten. Ghanima hatte diese Erkenntnis noch zusätzlich dadurch manifestiert, dass sie in Chakopsa über jedem der auf den Anzügen befestigten Falkenembleme die Worte »Wir teilen« einnähte. Bald würde es dunkel werden und jenseits der kultivierten Zone, die zum Siege-Tabar gehörte, würde sich ein Halblicht etablieren, das eine Eigenheit der Wüste darstellte und jedem einsamen Wanderer signalisierte, dass er sich in ein Universum begab, in dem er ganz allein existierte. »Man hat uns gesehen«, flüsterte Ghanima plötzlich und tat so, als knie sie sich hin, um neben ihrem Bruder zu arbeiten. »Wächter?«
»Nein, andere.«
»Gut.«
»Wir müssen verschwinden«,
sagte sie. Leto setzte dies in die Tat um, indem er das Klippengebiet hinter sich ließ und sich in den Garten hineinbewegte. Mit den Gedanken seines Vaters dachte er, entweder man bewegt sich in der Wüste oder man kommt um. Weit draußen im Sand konnte er die spitze Erhebung des Begleiters erkennen, der ihn daran erinnerte, in ständiger Bewegung zu bleiben. Die Felsen lagen wie gewohnt wachsam und geheimnisvoll da. Und nur der Sand, der über sie hinwegfloss, fraß an ihrer Substanz. Irgendeines Tages würde auch der Begleiter zu Sand werden. Als sie sich dem Quanat näherten, hörten sie von einem erhöhten Siege-Ausgang Musik. Es war eine Gruppe, die altmodische Klänge auf ebensolchen Instrumenten erzeugte. Flöten, Tamburins und Trommeln, die mit Fellen irgendeines Tiers bezogen waren, ohne dass sich je jemand Gedanken darüber gemacht hatte, welches Tier genügend Haut lieferte, dass es zu einem solchen Verwendungszweck ausreichte. »Stilgar wird sich an das, was ich ihm in der Spalte des Begleiters erzählt habe, erinnern«, dachte Leto. »Er wird, wenn es dunkel wird, herauskommen. Dann wird es zu spät sein. Aber er wird alles verstehen.« Dann waren sie am Quanat. Sie schlüpften in eine offene Röhre, stiegen die Inspektionsleiter hinab und erreichten den Bedienungssims. Es war düster, feucht und kalt hier unten, und irgendwo hörten sie die plätschernden Geräusche, die der Raubfisch erzeugte. Jede Sandforelle, die es wagte, hier einzudringen, würde dem Fisch zum Opfer fallen. Es war auch für die Menschen am besten, wenn sie ihm aus dem Wege gingen.
Vorsichtig,
sagte Leto und bewegte sich an dem schlüpfrigen Vorsprung hinab. Er konzentrierte seine Sinne auf Zeiten und Orte, die er niemals zuvor gesehen hatte. Ghanima folgte ihm. Als sie das Ende des Quanats erreicht hatten, zogen sie ihre Destillanzüge aus und schlüpften in die mitgebrachten Kleider. Bevor sie durch die nächste Inspektionsröhre wieder an die Oberfläche kletterten, ließen sie ihre alten Roben zurück. Wie Würmer bahnten sie sich einen Weg über die nächste Düne und glitten an der Seite, die man vom Siege aus nicht sehen konnte, wieder hinunter. Dort blieben sie sitzen, legten die Maulerpistolen und Kreismesser an und warfen die Überlebenssätze über die Schultern. Die Musik war hier schon nicht mehr zu hören. Leto stand auf und schlug den Weg ein, der zwischen den Dünen entlang führte. Ghanima nahm seinen Schritt auf. Ohne das kleinste rhythmische Geräusch bewegten sie sich auf dem offenen Sand. Hinter jedem Dünenkamm, den sie kreuzten, verhielten sie sich still und schauten auf den Weg zurück, den sie gekommen waren. Aber bis jetzt schien noch niemand bemerkt zu haben, dass sie fehlten. Selbst als sie die Nähe der Felsen erreichten, war weit und breit kein Verfolger zu erblicken. Im Schatten der Felsen arbeiteten sie sich um den Begleiter herum und erklommen einen Vorsprung, der ihnen einen Ausblick auf die Wüste ermöglichte. Die Bled schien in weiter Ferne in Farben getaucht zu sein. Die sich langsam verdunkelnde Umgebung wirkte wie zerbrechliches Kristall. Die Landschaft, über die ihre Blicke schweiften, kannte weder Mitleid noch Zögern. Sie war unendlich und es war unmöglich, auf sie hinabzusehen und nur ein bestimmtes Detail im Auge zu behalten. Der Horizont der Ewigkeit, dachte Leto. Ghanima schmiegte sich an ihren Bruder und dachte, sie werden uns bald angreifen. Sie achtete auf die kleinsten Geräusche. Ihr ganzer Körper war darauf ausgerichtet, die Signale der Gefahr aufzunehmen. Leto befand sich in der gleichen alarmierten Stimmung. Er war sich jetzt der Kulmination jeglicher Ausbildungen, die jene, deren Erinnerungen nun die seinen waren, genossen hatten, voll bewusst. In einer Wildnis wie dieser war man dazu gezwungen, sich auf seine gesamten Sinne zu verlassen. Das Leben wurde zu einem Hort angesammelter Empfindungen, und jeder Einzelne war darauf fixiert, für den Moment zu überleben.